Wir haben heute so unseren letzten Abend über das Alte Testament. Und sozusagen am Ende von unserem Bibelüberblick, von dieser Serie durchs Alte Testament. Und wir haben uns das Alte Testament aus der Vogelperspektive angesehen. Nicht zu weit ins Detail gegangen, sondern eher überblicksmäßig. Und meine Hoffnung, mein Gebet, dass euch das ermutigt und auch so ein bisschen die Ehrfurcht genommen hat vor diesen Büchern des Alten Testaments und euch ermutigt, wirklich jetzt hineinzugehen, wirklich durchzulesen und jedes Buch noch weiter in die Tiefe zu studieren. Das war so ein Sinn von diesem Überblick. Wir haben auch diese wunderbare Einheit gesehen, diesen roten Faden, der sich durch all diese Bücher des Alten Testaments durchzieht. Und dass über tausende Jahre die verschiedensten Autoren aus den verschiedensten Hintergründen, vom Premierminister bis zum Hirten, die das geschrieben haben, und auch dieser eine rote Faden. Ich möchte heute zum Abschluss nochmal so ein bisschen die Brücke zum Neuen Testament schlagen. Und mir ist bewusst, das kann nur sehr oberflächlich sein in der kurzen Zeit, die wir heute haben. Das Alte Testament hat die Fragen aufgeworfen, die Probleme. Das Neue Testament und Jesus gibt uns die Antwort. Jesus selbst hat gesagt in Lukas 24, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen, hat er dort gesagt. Und wenn wir das zusammenfassen, er hat im Prinzip gesagt, all das, was über mich geschrieben steht, im Alten Testament. Das muss erfüllt werden. Matthäus 5 hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und er hat den Juden gesagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und auch sie sind es, die von mir zeugen. Das Alte Testament in sich selbst ist unerfüllt. Ich habe das letztes Mal kurz angesprochen. Dieses Zitat von G. Campbell Morgan. Das Alte Testament ist unerfüllt. Wir sehen diese ganzen Rituale, die Geschichte Israels, die Prophetien und es hört alles irgendwie auf. Wir sehen diese Opfer und es ist unerfüllt. Wir sehen das Gesetz und das Volk hat versagt. Wir sehen die Geschichte Israels mit all diesen Verheißungen als Nation und sie sind besetzt von den Römern zur Zeit, als Jesus kommt. Und wir haben natürlich diese ganzen Prophetien aus dem Alten Testament und die sind nicht erfüllt. Wenn wir nur das Alte Testament für sich durchlesen, dann sind wir wahrscheinlich frustriert. Können uns keinen Reim draus machen, keinen Sinn aus dem Ganzen. Unerfüllt, diese ganzen rituellen Handlungen, die Opfer, die Priester, diesen ganzen Kult, wenn wir so sagen wollen, der Israeliten. Erfüllt in Jesus. Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 4 sagt uns in diesen Opfern, die dargebracht wurden, dass so ein alljährliches Erinnern war an die Sünden. Dann sagt er weiter, denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und von Böcken Sünde hinwegnehmen kann. Es war nicht möglich, die Opfer. Auch das Gesetz. Das Volk hat versagt. Das Volk ist gezüchtigt worden. Und in Jeremia hat der Prophet einen neuen Bund verheißen. Er hat gesagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Dann weiter unten sagt er, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Die Juden haben versagt. Das Alte Testament, das Gesetz war nicht fähig, Menschen in rechte Beziehung mit Gott zu bringen, die Menschen heilig zu machen. Und Gott hat einen neuen Bund verheißen durch den Propheten Jeremia im Alten Testament. War zu der Zeit natürlich noch nicht erfüllt. G. Campbell Morgan hat gesagt, im Alten Testament zeigt Gott uns das menschliche Bedürfnis, aber im Neuen Testament gibt uns die göttliche Versorgung dieses Bedürfnisses. Wir wollen uns heute ansehen ein bisschen, dass Jesus die Antwort ist auf diese Verheißungen, die für Gottes Volk nicht in Erfüllung gegangen sind, auf diese Prophetien. Das Alte Testament hat die Erfüllung im Neuen Testament. Und alles, ich meine in der ganzen Bibel, aber auch so im Alten Testament, alles läuft auf eine Person hinaus. Und das ist der Messias, das ist Jesus. Sie hatten eine Hoffnung im Alten Testament und das war der Messias. Er ist die Erfüllung von all diesen Bildern, von diesen Opfergesetzen, von dieses Opferlamm, was wir gesehen haben, das Passafest, die Feste im Alten Testament, die Einrichtungsgegenstände im Tempel. Zum Beispiel Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Hat auf Jesus gezeigt, er war die Erfüllung. Das Blut von den Böcken und Tieren konnte nicht Sünde wegnehmen, aber Jesus, er ist das Opferlamm, die Erfüllung, der unsere Sünde wegnimmt. In 1. Korinther 5 heißt es, dass Jesus das Passa ist, was geschlachtet worden ist. Die Erfüllung von diesen Opfern, von diesem Tempel, von den Priestern, von diesem ganzen Opferkult der Israeliten hat alles auf Jesus hingewiesen, jedes Detail. Das Alte Testament, die Bilder, die wir hatten von Personen, weisen auf Jesus hin. Abraham, die Geschichte, wo er den Isaak geopfert hat und wo er das Holz nimmt für das Opfer und auf seinen Sohn legt und sagt, Gott selbst wird sich das Opfer sehen, als der Isaak sagt, wo ist denn das Opferlamm? Und dann waren sie 3 Tage lang unterwegs. 3 Tage lang war er tot in den Gedanken seines Vaters, wie Jesus 3 Tage tot war unter der Erde. Jesus hat das Holz getragen und dann bringt er dieses Opfer da auf dem Berg Moria, auf demselben Berg, wo Jesus später gekreuzigt wurde. Weist auf Jesus hin. Neues Testament sagt uns auch, dass Abraham der Vater all der ist, die geglaubt haben. Wir haben das ganze Evangelium schon im Alten Testament, wie Menschen errettet werden können. Das Opfer, das Opferlamm und auch den Prozess, wie wir erlöst werden können. Andere Person, an die ich denke, ist der Melchisedek. Dieser Priester, der weder Vater noch Mutter hatte, keinen Anfang. Der Prinz des Friedens, der König von Salem. Und der Hebräerbrief im Kapitel 5 sagt uns, dass Jesus die Erfüllung ist. Dass der Vater zu Jesus gesagt hat, du bist der Priester in Ewigkeit nach der Ordnung von Melchisedek. Das war ein Zitat aus dem Psalm 110, Vers 4. Hat auch schon im Alten Testament diesen Hinweis auf den Messias. Moses, seine Person, sein prophetischer Dienst. Im 5. Mose, Kapitel 18, hat Mose gesagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Und wir haben nicht die Zeit, aber wir könnten alle Personen durchgehen. Wir könnten uns Josua ansehen oder David oder Josef und wie sie ein Bild, ein Typus sind auf Jesus Christus. Auch die Ereignisse im Alten Testament. Das Manna, das vom Himmel kommt. Die Arche in der Flut, das Wasser aus dem Felsen. Jesus hat gesagt in Johannes 6, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. In Johannes 7 hat er gesagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift gesagt hat. Und ich denke an die Frau am Brunnen in Samaria, in Johannes 4, zu der Jesus gesagt hat, wer von diesem Wasser trinken wird, das ich geben werde, der wird nimmermehr dürsten in Ewigkeit. Jesus war die Erfüllung von diesen Ereignissen im Alten Testament. Jesus ist auch die Erfüllung von diesen Diensten oder diesen Institutionen, die wir im Alten Testament sehen. Vor allem drei, da war der König, der Priester und der Prophet, die dem Volk gedient haben. Und der Messias hat es alles in sich vereint. Jesus war, all diese Dinge hat es erfüllt. Das ganze Alte Testament spricht vom Messias. Das ganze Alte Testament, die ganze Geschichte Israels spricht von Jesus. Und natürlich auch von unserem Bedürfnis nach Erlösung. Aber es weist uns dann auf Jesus hin und auf sein Werk für uns am Kreuz. Und auch die Juden, auch die Rabbis, die haben das so gesehen, das Alte Testament. Talmud sagt, dass alle Propheten nur von den Tagen des Messias prophezeit haben. Das ganze Alte Testament. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, die Welt wurde nur für den Messias erschaffen. Die Rabbis im Alten Testament haben den Messias nicht getrennt von Israel gesehen, sondern Israel war ein Bild von dem Messias. In ihm war das ganze Ideal der Nation Israel verkörpert. In ihm ist Israel, wenn wir so sagen wollen, zur Erfüllung gebracht worden, zur Perfektion gebracht worden. Und er hat Israel repräsentiert. Wir könnten vielleicht unter Anführungszeichen sagen, in dem Messias ist Israel Mensch geworden. So ähnlich haben die Rabbis, die Juden, das damals gesehen. Sie haben Israel als den Knecht Gottes verstanden. Der war, Israel sollte das Licht der Nationen sein, ein Diener sein, um seinen Willen auf der Erde zu vollbringen. Zum Beispiel in Jesaja 44, im Vers 1, sagt der Herr, höre Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. Und so wird der Messias der Gottesknecht sein. Ich meine, wir sehen das in Jesus, haben wir es durchgenommen, Philipper 3. Er nahm Knechtsgestalt an, niedrigte sich, nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch, niedrigte sich nochmal bis zum Tod am Kreuz, um uns zu dienen. Und im Propheten Jesaja, wenn ihr euch daran erinnert, haben wir diese verschiedenen Lieder gehabt über den Gottesknecht. Und da war die Rede über Israel, aber dann auch, haben wir gesehen, ist es immer weiter auf den Messias zugelaufen. Prophetien über beide. Bis in Jesaja 53 wird dieses wunderbare Kapitel haben über das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er unsere Schuld getragen hat und wir durch seine Striemen geheilt sind. Wir werden das später noch durchlesen. Israel hat sich auch selbst, oder die Rabbis haben Israel als den Sohn Gottes gesehen. Diese Stelle im Psalm 2, Vers 7. Wo Gott sagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Die Rabbis haben das sowohl auf Israel gedeutet, als auch auf den Messias. Und natürlich, der Messias würde aus Israel hervorgehen. Er war ein Nachkomme Abrahams, der verheißen wurde, dass in deiner Nachkommenschaft oder in deinem Samen sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. War ein Nachkomme Davids, der Sohn Davids. Und die Rabbis haben diesen dreifachen Dienst, König, Priester und Prophet, und diese zwei Vorstellungen von dem Sohn und von dem Gottesknecht in den Messias vereinigt gesehen. Das haben sie erwartet. Sozusagen die Mission, die Israel hatte, die hat sich in dem Messias erfüllt oder die hat er erfüllt, und er wird derjenige sein, der das Reich Gottes auf der Erde aufrichten wird. Und die Juden damals haben geglaubt, dass die ganzen Ereignisse, die Wunder und auch die Befreiungen im Alten Testament in der Vergangenheit, dass sich die wiederholen werden in den Tagen des Messias, nur auf größerer Ebene. Sie haben geglaubt, die ganze Geschichte, die ganze Vergangenheit ist symbolisch für die Zukunft. Und sie haben eigentlich viel mehr Stellen im Alten Testament auf den Messias bezogen, als nur diese wörtlichen Vorhersagen, die wir uns angucken. Die haben fast jedes Ereignis auf den Messias hin interpretiert. Was war die Erwartung zur Zeit Jesus über den Messias? Na, sie haben nicht geglaubt, dass er Gott ist. Aber ich habe drüber nachgelesen, es ist interessant. Sie haben nicht geglaubt, dass er Gott ist, dass er diese zwei Naturen in sich vereint, wie wir das glauben, Jesus, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Aber auf der anderen Seite haben sie ihn zu etwas gemacht, was dem sehr nahe kommt. Zu einem Superman, zu einem Übermenschen. Viel mehr als jeder andere Mensch oder als Mose sogar oder Abraham oder sogar die Engel. Sie haben gesagt, dass er aus dem Haus Davids kommt, dass er rein ist von Sünde, dass er unbesiegbar ist, dass er seine Feinde zerschmettern wird mit dem Wort seines Mundes. Erinnert uns an die Offenbarung. Dass er die Nationen richten wird, dass er Jerusalem reinigen wird und vor allem, dass er sein Volk und dieses jüdische Reich wiederherstellen wird und Gerechtigkeit bringen wird. Er wird ein Erlöser sein wie der Mose. Sie haben auch geglaubt, dass der Messias eine ewige Existenz hatte bei Gott und dass er Satan unterwerfen wird und in die Hölle werfen wird. Sie haben gesagt, dass der Messias zur Rechten Gottes sitzt und der Abraham nur zur Linken. Also sie haben ihm so übermenschliche Eigenschaften gegeben, was eigentlich sehr nah an die Wirklichkeit rankommt. Sehr nah an die Göttlichkeit. Und deswegen interessant, als Jesus das für sich beansprucht hat, war es eigentlich, diese Grenze zu überschreiten, da hat nicht mehr viel gefehlt. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Wir haben letzte Woche, als wir uns die Zeit zwischen Altem Testament und Neuen Testament angeguckt haben, haben wir gesehen, wie die Lehre der Rabbis ja gesetzlich geworden ist, dieser Schriftgelehrten. Sie haben das Geistliche vernachlässigt. Es war sehr äußerlich. Viele, ganz viele kleine Gesetze, die sie aufgestellt haben, zusätzlich zum Gesetz im Alten Testament. Und es war mehr so wie eine Werksgerechtigkeit eigentlich, dass du durch das Studieren des Gesetzes und durch gute Werke dich vor Gott annehmbar machen kannst. Sie haben keine wirkliche Notwendigkeit für einen Erlöser mehr gesehen. Ich habe auch gelesen, dass sie teilweise zumindest nicht mehr an diese Ursünde geglaubt haben, dass wir in Adam alle gefallen sind, sondern es war mehr persönliche Sünde und die konnte man dann halt abarbeiten durch Gesetzesstudium und durch gute Werke. Alles, was sie erhofft haben, war eine nationale Wiederherstellung und Herrlichkeit von einem jüdischen Königreich. Und sie haben den Messias dann eigentlich mehr nur als Instrument gesehen, das zu verwirklichen. Es hat zur Verherrlichung von Israel gedient, nicht zur Erlösung der Welt. Und wir wissen, die Juden haben sich sehr exklusiv gesehen, dass sie Gottes Volk sind und die Heiden eigentlich nur dazu da sind, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Also sie haben diesen einen Aspekt überbetont. Oder der Rest ist fast in den Hintergrund getreten. Diesen einen Aspekt, der Messias als König und der Messias als Befreier. Aber sie haben den Messias als Propheten und als Priester haben sie vernachlässigt. Sie haben erwartet, dass er ein politisches, ein irdisches, jüdisches Königreich aufrichten wird und sie befreien wird von der Herrschaft der Römer. Und deswegen war vor allem die Erwartung auch sehr groß auf den Messias. Es gab Unterdrückung, sie waren abhängig von den Römern, zum Teil als Jesus gekommen war. Und sie hatten eigentlich auch keine Erklärung, warum der Messias so lange auf sich warten lässt. Es gab zwei Kategorien von Prophetien. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Da auf dem Zettel. Wir haben in der Bibel zwei Kategorien, wo über den Messias gesprochen wird. Eine Sammlung von Prophetien, die über einen herrschenden Messias prophezeit und eine, die über einen leidenden Messias prophezeit. Wie gesagt, die Juden damals zur Zeit Jesu haben diesen leidenden Messias vernachlässigt. Die wollten, haben nur diesen Herrscher erwartet aus dieser Gesetzlichkeit und aus diesen falschen Sichtweisen heraus. Es ist interessant, nach Christus, 300 Jahre später oder so, haben sie sogar begonnen zu sagen, okay, wir erwarten zwei Messias, einen leidenden und einen herrschenden. Das war zur Zeit Jesu noch nicht so, da ist dieser Leidende fast ganz zurückgetreten. Aber gucken wir uns da mal ein paar Stellen an. Einfach so ein bisschen zum, als Überblick vielleicht. Was haben wir da? Jesaja 9, Verse 6 und 7. Oder 5 und 6. Ich habe das vom Englischen kopiert, da haben die wieder einen Vers rumgeschwindelt. Sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der herrschende Messias, der auf dem Thron Davids herrschen wird. Vielleicht blättern wir weiter zum Kapitel 23, Vers 5. Das ist einer der Vers, den ich suche. Do you have an English Bible, Mark?
No.
What does it say there?
It said when the word comes to Egypt, there will be an angel.
Jeremia. Jeremia 23. Ich habe da die Stelle angeguckt und bin gleich da weitergeblättert. Jeremia 23, Vers 5. Das passt. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Dann Daniel, Kapitel 2. Vers 44. Vision von dem Standbild. Das heißt, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Und Kapitel 7, Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Also nur ein paar Beispiele. Die Bibel spricht ganz klar von diesem herrschenden Messias, der als König kommen wird, um zu herrschen, zu regieren, zu richten. Gleichzeitig sehen wir aber auch einen leidenden Messias, dass der Messias leiden wird. Psalm 22. Ist ja ganz bekannte Psalm, wahrscheinlich die deutlichste Stelle im Alten Testament von dem, was am Kreuz passiert ist. Genauere Beschreibung als im Neuen Testament. Da haben alle gewusst, was Kreuzigung bedeutet. Na, da haben wir im Vers 2 allein schon die Worte, die Jesus gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann im Vers 18, sagt er, alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen und sehen auf mich herab. Dann Vers 19 haben wir diese erstaunliche Prophetie, dass die Kleider von Jesus geteilt wurden. Sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Jesaja 50, Vers 6. Surfen wir jetzt ein bisschen rum. Wo hier von diesem Knecht Gottes die Rede ist. Vers 6, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor der Schmähung, Verschmähungen und Speichel. Und dann, wenn wir weiterblättern, natürlich Kapitel 53. Wieder der Knecht. Na, Kapitel 52, Vers 13, ist hier mein Knecht, wird einsichtig handeln. Von ihm ist hier wieder die Rede, Vers 1 in Vers 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Erstaunliche Prophetien hier detailliert. Das Grab eines Reichen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Ganz klare Stelle. Messias wird für uns sterben. Unsere Schmerzen tragen, unsere Leiden. Durchbohrt sein um unser Vergehen willen, um unsere Sünden willen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden und wir haben Frieden in ihm. Dann Daniel 9, Vers 26. Als nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und als letztes schauen wir uns an, Sacharja 12, Vers 10. Jetzt wissen wir schon, wo die ganzen Propheten sind. Es ist aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Es sind natürlich nur einige wenige Stellen von den vielen, aber ich glaube, wir sehen sehr deutlich, dass im Alten Testament beide sehen, dass der Messias herrschen und regieren wird aber auch, dass er leiden wird und sein Leben geben wird, um sein Volk zu erlösen. Die Juden haben diesen leidenden Aspekt nicht gesehen. Die wollten ihn nicht sehen. Da ist dieser leidende Messias untergegangen. Deswegen hatten die Juden zur Zeit, als Jesus gekommen ist, kein klares Bild mehr vom Messias. Und naja, sie sind eher an ihn mit ihm aneinander geraten, weil sie eine total andere Vorstellung hatten. Das, was Jesus verkündigt hat und was Jesus getan hat, war radikal anders, als die Juden damals erwartet haben. Er hat Vergebung gebracht, geistliche Erlösung, ein geistliches Reich, vorerst mal Erlösung von den Sünden. Sie haben erwartet ein rein materialistisches Reich damals und Befreiung von den Römern. Und dieses Wir, ich meine, obwohl es in den Schriften klar offenbart war, haben die Juden das damals nicht gesehen. Wir wissen und wir glauben beides. Wir wissen, dass der leidende Messias diese Prophetien sich erfüllt haben beim ersten Kommen Jesu, wo er als Diener gekommen ist, als Knecht, und wo er durch sein Werk am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und uns erlöst hat. All diese Prophetien erfüllt hat von diesen ganzen Opfern. Ist in ihm erfüllt worden. Er ist derjenige, das Lamm Gottes, das unsere Sünden wegnehmen kann. Er kam als Diener, einer, der Frieden anbietet. Als er nach Jerusalem eingeritten ist, ist er auf einem Esel geritten. Und wenn immer ein König auf einem Esel in der Stadt geritten ist, hat es geheißen, er kommt in Frieden. Wenn er auf dem Pferd geritten ist, dann ist er gekommen, um Krieg zu führen gegen die Stadt. Aber bei seinem ersten Kommen ist Jesus auf dem Esel gekommen, in Frieden, als Knecht. Wir glauben aber auch an den herrschenden Messias. Wir sehen diesen Aspekt, denke ich, schon in der Auferstehung von Jesus, um dass er geistlich sein Reich aufrichtet unter uns. Aber letztendliche Erfüllung natürlich bei seiner Wiederkunft. In der Offenbarung sehen wir ihn, wie er auf einem Pferd reitet und zum Krieg und zum Gericht kommt. Und er sein Reich aufrichten wird. All diese Verheißungen im Alten Testament werden erfüllt werden über den herrschenden Messias. Der Philipperbrief sagt uns, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und er wird ewigen Frieden und ewige Gerechtigkeit bringen. Genauso wie die Bibel das vorhergesagt hat. Also wir können uns über beides freuen. Jesus hat uns erlöst. Er hat das getan, was wir selbst nicht tun konnten, was das Gesetz nicht vollbringen konnte. Er hat uns erlöst und wir haben Frieden mit Gott und wir wissen, wir werden die Ewigkeit im Himmel verbringen. Er wird auch seine Herrlichkeit mit uns teilen. Und das Neue Testament sagt uns, wir werden mit ihm herrschen, wenn er wiederkommt. Ich möchte zum Schluss noch ein paar dieser Prophetien angucken. Ich weiß, das ist alles sehr oberflächlich, sehr schnell. All diese Prophetien im Alten Testament sind detailliert erfüllt worden. Ich habe hier auf dem Zettel ein paar drauf. Über 300 Prophetien gab es im Alten Testament über den Messias. Und alle von diesen Prophetien hat Jesus wörtlich bis ins Detail erfüllt. Wir sehen die hier auf dem Zettel. Dinge wie, wo er geboren wird, der Ort seiner Geburt, dass seine Eltern nach Ägypten fliehen werden, die Ermordung der Kinder durch Herodes den Großen. Wir sehen sein Leiden, wie er verworfen wird von den Juden und seinem Volk. Seinen Einzug in Jerusalem wird beschrieben, dass er auf dem Esel einreitet, wir haben das gelesen vorhin. Sogar der genaue Tag war vorhergesagt, wann er in Jerusalem einreiten wird. Dass er verraten wird durch einen Freund, dass er für 30 Silberlinge verraten wird. Dann was mit dem Geld gemacht wird, dass es in den Tempel geworfen wird, dass der Acker des Töpfers gekauft wird darum. Dass sein Gewand geteilt wird. Dass seine Jünger fliehen, dass sie ihm Galle und Essig anbieten. Für seine Feinde betet, die Ausrufe am Kreuz, dass seine Gebeine nicht gebrochen werden, dass er durchstochen sein wird, dass er stellvertretend für uns leidet, haben wir in Jesaja 53 gelesen. Auch dass er das Grab bei einem Reichen haben wird. Also sehr detailliert hat Jesus diese Prophetien über den Messias erfüllt. Und wirklich, ich denke, du musst blind sein, wenn du das nicht siehst. Wenn du nicht erkennst, dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist. Römerbrief in Kapitel 11 sagt der Paulus genau das. Warum erkennen die meisten Juden ihn nicht? Weil Verblendung auf ihnen liegt. Sie sind wirklich blind, dass sie das nicht sehen können. Es ist unmöglich, dass diese Prophetien zufällig erfüllt sind. Ich meine, es gibt viele von diesen Dingen, da hatte Jesus keinen Einfluss drüber. Ich meine, wo er geboren wird, der Geburtsort oder aus welcher Familie du stammst, darüber hat kein Mensch irgendeine Macht drüber. Oder die Umstände, wie du auf die Welt kommst, die Zeit, dass er verraten wird, die Art seines Todes, die Reaktion der Menschen darauf, dass sie ihn ausspotten, dass sie ihn anspucken, dass er durchbohrt wird durch die Seite, dass sie sein Gewand unterm Kreuz teilen, dass er in das Grab eines Reichen gelegt wird. Ich meine, darüber hat er keine Kontrolle gehabt. Und es gab über 300 solcher Prophetien, die er sehr detailliert erfüllt hat. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, wie wahrscheinlich das ist. Ein Amerikaner, der Peter Stoner heißt er, der Peter Steiner auf Deutsch, hat ein Buch geschrieben. Ah, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ich glaube, Science and the Bible oder irgendwie so. Do you know that? Irgendwas über die Wissenschaft. Oder, ja genau, Science Speaks, also die Wissenschaft spricht. Und in diesem Buch hat er ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass Jesus nur, oder dass ein Mensch zufällig 8 von diesen Prophetien erfüllt. Und er hat die folgenden 8 genommen, dass er geboren wird in Bethlehem, und dann hat er sich halt ausgerechnet. Er hat gesagt, Bethlehem hatte damals ungefähr 10.000 Einwohner, die Weltbevölkerung war vielleicht 2 Milliarden. Also die Chance wäre, wenn 2 Milliarden durch 10.000 wären, 1 zu 200.000. Die Chance, dass einer zufällig in Bethlehem geboren wird. Okay, das ist die eine Wahrscheinlichkeit. Das hat er genommen für das, dann für die nächste Prophetie. Hat er genommen, dass er den Vorläufer haben wird, den Johannes den Täufer. Dann, dass er als König, ein König, der auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Ich weiß nicht, wie er die Wahrscheinlichkeit von dem ausgerechnet hat. Das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass er verwundet wurde im Haus seines Freundes. Dass er verkauft wird durch 30 Silberstücke. Dass der Preis in den Tempel geworfen wird. Dass er still ist vor seinen Anklägern, den Mund nicht auftut. Und dass seine Hände und Füße durchbohrt werden. Also er hat halt Wahrscheinlichkeiten genommen, wie wahrscheinlich es wäre, dass einer zufällig so ein Ereignis erfüllt. Und dann die, was ein bisschen was von Wahrscheinlichkeitsrechnung verstehen, wenn er alle 8 gleichzeitig erfüllen muss, dann musst du die immer multiplizieren. Also die 200.000, 1 zu 200.000 vom ersten Mal, der Wahrscheinlichkeit vom nächsten und so weiter. Und er ist auf jeden Fall auf die Zahl gekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zufällig diese 8 Prophetien gleichzeitig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 28. Das heißt 10 mit 28 Nullen. Er hat ausgerechnet, dass ein Mensch zufällig 48 von diesen 300 oder über 300 Prophetien erfüllt gleichzeitig. Und ist auf die Zahl gekommen, 1 zu 10 hoch 157. Ich meine, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Bisschen zum Vergleich. Alle Atome im Universum, glaubt man heute, es gibt 10 hoch 66 Atome im Universum. Also nimm unser doppeltes Universum, such dir einen beliebigen Stern aus und nimm ein beliebiges Atom. So wahrscheinlich ist es, dass sich nur 48 von diesen über 300 Prophetien zufällig erfüllen. Ziemlich unwahrscheinlich. ist absurd. Die Naturwissenschaftler sagen, ab 10 hoch 50 spricht man davon, dass es unmöglich ist, dass es absurd ist, von Zufall zu sprechen überhaupt, dass sich etwas zufällig erfüllt. Soll uns ein bisschen Sicherheit geben. Einerseits wissen wir durch diesen erfüllten Prophetien, dass Gott wirklich die Bibel geschrieben hat, weil hier ist es, woher kann jemand wissen im Vorhinein, hunderte Jahre zuvor, diese Details über das Leben von Jesus? Das ist unmöglich. Das zeigt uns, dass Gott außerhalb der Zeit steht, dass Gott wirklich die Bibel geschrieben hat. Auch das Alte Testament, wir haben schon diesen ganzen roten Faden gesehen. Es ist unmöglich, dass sich die abgesprochen haben über tausende Jahre hinweg. Nee, Gott war der Autor, hat verschiedene Personen verwendet, um sein Wort zu schreiben. Und wir sehen natürlich auch, dass Jesus der verheißene Messias ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Wir können das ohne Zweifel sagen. Es ist unmöglich, dass Jesus es aus Zufall erfüllt hätte. Jesus ist der Messias, den uns Gott im Alten Testament verheißen hat. Und er ist die Antwort auf die Bedürfnisse, die wir Menschen haben, nach Erlösung, nach Gemeinschaft mit Gott. Er hat uns erlöst. Alte Testament wirft die Fragen auf, im Neuen Testament haben wir die Antwort. Alte Testament zeigt uns das Bedürfnis, das Versagen von Gottes Volk. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus die Antwort und die Lösung für das Versagen und die Antwort auf das Bedürfnis ist. Lass uns beten. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns erlöst hast. Und wir danken dir für dieses ganze Jahr länger, was wir hatten im Alten Testament, wo wir wirklich sehen konnten, Buch für Buch, wie es von dir spricht, Jesus. Und wie es uns auf dich hinweist. Und Vater, wir sind begeistert davon, dass wirklich jedes Ereignis, jede Person, auf jeder Seite, Herr, finden wir dich, Jesus, und dich als Antwort. Und das gibt uns solche Zuversicht, dass du wirklich der Messias bist, dass du der bist, der du sagst, dass du bist, nämlich Gott. Dass du unser Erlöser bist, Jesus. Und wir danken dir, dass wir nicht mehr unter dem alten Bund sein müssen, sondern dass du uns erlöst hast, dass wir im neuen Bund sind. Dein Blut, dein Leib, der für uns gebrochen wurde. Und dass wir jetzt einfach zu Gott kommen dürfen und Gemeinschaft haben dürfen. Nicht mehr länger wegen dem, was wir tun müssen, sondern wegen dem, was du getan hast. Und Vater, ich bitte dich ja, dass dieses Studium durchs Alte Testament Frucht bringt in unserem Leben. Dass es uns vor allem eine Freude gibt, dein Wort zu studieren. Und auch die Bücher im Alten Testament, die manchmal so lang scheinen. Bitte ich für jeden von uns. Stärk uns durch dein Wort und Herr, zeig uns immer mehr von diesen Schätzen, die noch drin verborgen sind. Und vor allem, Herr, wir danken dir, weil uns es auch hilft, das Neue Testament zu verstehen und wir jetzt besser verstehen können. Dein Evangelium und das, was du für uns getan hast und worüber du gesprochen hast. Dafür sagen wir dir Danke. Dein Wort ist wunderbar und wir danken dir, dass wir es haben dürfen. Wir sind so reich beschenkt von dir.